Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Diese Sendung werden heute gestalten David Wagner, der bei unserem Institut für Philosophie Studienassistent ist und vor einem Jahr eine Diplomarbeit abgegeben hat über Peirce und Wittgenstein mit dem Titel Aspekte sehen. Fangen wir mal diese Sendung etwas ungewöhnlich an. Verständigen wir uns darüber, was wir denn für Musik spielen wollen.
Also ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass wir Labor nicht spielen wollen, obwohl das einer der großen Favorites von Wittgenstein war.
Ganz einverstanden, man kann ihn auch gar nicht einfach hören, und wenn man ihn zu hören kriegt, dann wundert man sich eher, wie es zustande kommt.
Ich würde vorschlagen, also was vielleicht recht interessant wäre, nachdem wir ja auch eine Verbindung zu Peirce herstellen wollen, ist Mendelssohn zu nehmen. Weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was Peirce gern gehört hat. Ich habe da überhaupt nichts gefunden bezüglich Bezüge zwischen Peirce und Musik. Aber wir wissen, dass Peirce in seiner Jugend zu Hause bei seinen Eltern immer wieder mal so Shakespeare-Stücke gespielt hat in verteilten Rollen. Das war eine nette Abendunterhaltung. Und nachdem Mendelssohn den Midsommernachtstraum von Shakespeare vertont hat und Wittgenstein Mendelssohn doch recht mochte, also er schätzte ihn mehr als Brahms zum Beispiel, wäre das jetzt vielleicht doch recht gut als Musikuntermalung.
Ja, besonders ausgefallene Anregungen kriegt man ja bis auf Labor von Wittgenstein auch nicht. Also da könnte man sich sonst nur noch solche Sachen wie Haydn oder Mozart überlegen. Also insofern ist, glaube ich, Mendelssohn eher eine sehr gute Wahl. Ja, gut, nachdem das mal geklärt ist, kommen wir jetzt zu deiner eigentlichen Diplomarbeit. Die heißt Aspekte sehen, habe ich schon gesagt. Vielleicht sollte ich noch vorher erwähnen, mein Name ist Esther Ramhatter und ich bin auch am Institut für Philosophie eingestellt. Warum heißt deine Diplomarbeit Aspekte sehen?
Ja, da gibt es drei Gründe. Der dritte Grund ist mir eigentlich erst aufgegangen, nachdem ich die Diplomarbeit geschrieben gehabt habe, dass man nämlich im Rahmen einer Diplomarbeit gar nicht viel mehr machen kann, als die Aspekte einer bestimmten Philosophie beleuchten. 120 Seiten sind viel zu wenig, um wirklich sehr viel darzustellen, vor allem eineinhalbzeilig, 12 Punkt in der Times auf A4-Zettung. Die anderen zwei Gründe waren allerdings Gründe, die mir schon vorher bewusst waren und auch dazu beigetragen haben, dass ich diesen Titel gewählt habe. Der eine ist der, es geht in meiner Arbeit ja darum, dass es eine Reihe von Philosophen gibt, die Aufsätze geschrieben haben, in denen sie versuchen zu belegen, dass die pragmatische Wende von Wittgenstein, also dieser philosophische Unterschied zwischen seinem Frühwerk, dem Tractatus, und der Spätphilosophie, die er in den philosophischen Untersuchungen darlegt, dass diese pragmatische Wende tatsächlich mit dem amerikanischen Pragmatismus zu tun hat. Diese Denker sind also, von der Idee ausgegangen, dass die pragmatische Wende bei Wittgenstein tatsächlich einen Bezug zum amerikanischen Pragmatismus hat, dass Wittgenstein pragmatistische Autoren gelesen hat und dass deshalb diese Idee, die in den philosophischen Untersuchungen auftaucht, dass die Bedeutung eines Wortes sich in dem Gebrauch bis zu einem gewissen Grad ausdrückt, also in der Art und Weise, wie wir Wörter verwenden, Begriffe verwenden, dass die ihren Ursprung in Amerika hat oder in amerikanischer Philosophie. Und der dritte Grund für Aspekte sehen ist das letzte Drittel von der Diplomarbeit, wo ich dann einen spezifischen Bereich herausgenommen habe, nämlich die Aspektwahrnehmung, die Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen näher anschaut, also seine Arbeiten zur Philosophie der Psychologie, und gleichzeitig gibt es ausgehend von denselben Zeichnungen, die in dem Buch von Peirce Schüler Joseph Chasroff veröffentlicht wurden, auch Aufsätze oder Texte von Peirce, wo der sich ebenfalls mit diesem Aspektwandel, mit Kippbildern und derartigen Dingen beschäftigt, aber zu anderen Ergebnissen kommt. Und ich habe dann praktisch also eine Diplomarbeit geschrieben, die aus drei Teilen besteht. Im ersten Teil, der historisch ist, wo man sich anschaut, welche Leute könnten sowas wie Vermittler gewesen sein zwischen Wittgenstein und Peirce, weil man weiß, dass die beiden sich nie kennengelernt haben. Das geht sich schon aus biografischen Gründen nicht gut aus, weil Peirce ja 1912 bereits gestorben ist. Dann zweitens, wo sind diese Verbindungspunkte in den Aufsätzen der amerikanischen Autoren, die oder in der philosophischen Autoren, die versuchen, Peirce und Wittgenstein miteinander zu bringen oder Parallelen zu sehen? Sind diese Verbindungspunkte tatsächlich haltbar oder sind es einfach nur Aspekte, denen der Kontext fehlt? Und eben drittens diese Aspektwahrnehmung-Geschichte. Also das sind drei Teile von dieser Arbeit.
Wie wir uns jetzt vorher über die Radiosendung unterhalten haben, hast du gesagt, dass du ein Problem darin siehst, dass man eine Sache, die in einer Diplomarbeit dargestellt werden kann, nicht einfach in eine Radiosendung übernehmen kann, weil es zu viele Voraussetzungen, zu viele Informationen über Kontext erfordern würde, zu viel aufdröseln von dem, was in der Diplomarbeit geschrieben ist. Und wir haben irgendwie beschlossen, dass wir auch das ein bisschen zum Gegenstand dieser Radiosendung machen. Was ist das Verhältnis unseres Umgangs mit einem Text in der Philosophie oder mit einer Radiosendung? Wie verhält sich das zueinander? Ich glaube, dass an zwei Punkten zeigt sich diese Problematik jetzt schon, nämlich das eine ist, du hast vorhin gesprochen vom Pragmatismus, und wenn man so ein Wort wie Pragmatismus in den Mund nimmt, dann ist immer schon die Frage für jemanden, der kein Philosoph ist oder keine Vorkenntnis in Philosophie hat, der verbindet mit dem Wort Pragmatismus vielleicht schon nicht sehr viel. Und zum anderen hast du natürlich sehr konkrete Fragen schon angesprochen, wie diese Aspektbilder, die da sowohl bei Peirce als auch bei Wittgenstein eine Rolle spielen, oder Aspekte anhand von Bildern darzustellen oder zu sehen, wo man auch schon ein bisschen riechen kann, dass, wenn man sich das genauer anschaut, man ein Problem haben könnte, wie man das jetzt im Rahmen einer Radiosendung darstellt. Bevor wir zu diesen Fragen übergehen, würde ich jetzt vielleicht nochmal zurückfragen, würdest du kurz charakterisieren können, was oder sagen können, was du meinst, wie man Pragmatismus, den amerikanischen Pragmatismus beschreiben kann, was das ist oder so?
Genau das habe ich versucht zu vermeiden in der Diplomarbeit, weil Pragmatismus halt so ein großer Begriff für eine ganze Philosophiegeschichte schon fast ist. Das umfasst jetzt 100 Jahre amerikanisches Philosophieren. Und da fallen so viele verschiedene Namen drunter. Man braucht sich nur diesen Cambridge Companion to Pragmatism anschauen. Da werden Quine und Peirce und Dewey zusammen genannt. Ganz viele Leute, die, selbst wenn man, also da muss man schon sehr weit weg sein von der Philosophie, dass man da jetzt wirklich Verbindungen festmachen kann in dem, was sie geschrieben haben.
Und Peirce zum Beispiel hat sich ja dann in einer späteren Phase von dem, was die anderen Pragmatisten gemacht haben, sehr stark distanziert und wollte seinen Pragmatismus als etwas anderes verstanden wissen, als das, was die anderen Pragmatisten gemacht haben, und hat sogar ein eigenes Wort dafür geprägt und nennt seinen Pragmatismus später mal Pragmatizismus.
Genau, ja. Er hat gesagt, das Wort ist so hässlich, das wird mir wohl keiner wegnehmen. Und es war aber tatsächlich so hässlich, dass er es selber dann auch nicht mehr konsequent verwendet hat.
Ja, was du schon angesprochen hast, jetzt damit, dass du gesagt hast, das hast du extra vermieden, dass du allgemein sagen solltest, was Pragmatismus ist. Das hängt schon mit dem zusammen, was ich glaube, was vielleicht der nächste Schritt sein könnte, das wir besprechen, nämlich was du für eine Methode verfolgt hast oder wie du diese Diplomarbeit eigentlich angelegt hast, was die Methode ist, so eine Arbeit zu gestalten, wie du da herangegangen bist. Also ich würde sagen, wir spielen jetzt mal ein bisschen Musik und dann wenden wir uns dieser Frage zu. erzählst du uns jetzt ein bisschen was darüber, über die Methode, die du verfolgt hast, angewendet hast beim Schreiben deiner Diplomarbeit.
Ja, also nachdem ich eben vermeiden wollte, einfach irgendeine Wörterbuchdefinition von Pragmatismus zu geben und halt aus dem philosophischen Wörterbuch herauszuschreiben, was die dort auf 2-3 Seiten sagen, habe ich mir gedacht, am besten, nachdem mich ja interessiert, inwiefern Wittgenstein jetzt pragmatisch oder pragmatistisch oder sonst irgendwie argumentiert in seiner Spätphilosophie, am besten, um das festzumachen, wo da jetzt vielleicht Verbindungsstücke zum Erfinder des Pragmatismus, Charles Peirce, sein könnten, ist, indem man sich eben wirklich anschaut, wo da Verbindungspunkte sind und die Kontexte so klar macht, dass man dann auch sehen kann, ob diese Verbindungspunkte tatsächlich noch als Verbindungspunkte oder haltbar sind oder ob das einfach nur Begriffsähnlichkeiten sind bei den beiden Autoren. Und diese Berührungspunkte, das habe ich hier schon vorher mal kurz erwähnt, die können natürlich einerseits historisch sein, dass man sich anschaut, wer war da ein Vermittler. Also hat zum Beispiel Bertrand Russell, der mit Peirce indirekt in Verbindung gekommen ist, seinem Schüler Ludwig Wittgenstein gesagt, hey, lies da mal nach. Oder sind es einfach nur philosophische Berührungspunkte, weil sich beide mit dem Thema Sprache zum Beispiel beschäftigen, dass sie da in ähnliche Bereiche geraten und es Überlappungen ihren Ideen gibt. Und meine Vorgehensweise, meine Methode bei der Diplomarbeit war einfach, zuerst einmal die historischen Berührungspunkte praktisch abzuklopfen auf ihren Wahrheitsgehalt oder darauf, ob da jetzt schon was festzumachen ist. Ganz einfach, weil wenn sich herausgestellt hätte, dass es einen Text gibt, einen Brief zum Beispiel von Frank Ramsey, dem Übersetzer des Traktatus, an Wittgenstein, in dem drinnen steht, du übrigens, lies doch mal den Aufsatz von Peirce. Und Wittgenstein schreibt dann in einem anderen Brief zurück, coole Idee, finde ich echt so super, eigentlich habe ich schon die ganze Zeit über Familienähnlichkeiten nachgedacht und der schreibt das ja auch schon oder sonst irgendwas, dann hätte ich mir eigentlich 90 Seiten der Arbeit sparen können und so habe ich mir gedacht, das mache ich gleich am Anfang. Und nachdem ich festgestellt habe, dass das bei den 5 Leuten, die ich ausgesucht habe, nicht der Fall ist, dass ich anhand von irgendwelchen zeithistorischen Dokumenten belegen kann, dass es direkte Verbindungen gibt oder so klare Verweise, habe ich mir dann im zweiten Teil der Arbeit die Mühe machen müssen, den einzelnen Fährten nachzugehen.
Also eine Möglichkeit, die sich noch ergeben hätte können, die da irgendwie dazwischen liegt, ist natürlich, wenn man sozusagen Textpassagen findet, wo ganze Sätze einander exakt entsprechen in der philosophischen Werk, also Wort für Wort entsprechen. Aber diese Möglichkeit konntest du auch schnell ausscheiden, nehme ich an. Also es gibt zwar sozusagen begriffliche Verwandtschaften, aber man entdeckt kaum einen Satz oder man entdeckt nicht einen Satz oder vielleicht gar 2 oder 3 Sätze in derselben Konstellation, sowohl bei Wittgenstein als auch bei Peirce.
Na, es gibt tatsächlich 3 Punkte, die sehr spannende Überlappungen sind. Einen Satz, den Wittgenstein allerdings schon im Traktatus schreibt, zu einer Zeit, wo er garantiert noch nicht von Peirce gelesen haben kann, weil keine Peirce-Bücher übersetzt waren zu der Zeit. Also das war sehr schnell auszuscheiden. Die anderen beiden Punkte sind Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie man was ausdrückt. Zum Beispiel im Blue Book bei Wittgenstein, dass er davon redet, dass wir nur mit Zeichen denken können. Das ist ein Satz, der sich sicher so auch bei Peirce findet. Und der dritte Punkt wäre zum Beispiel ein Detail, wo ein Autor gemeint hat, es geht eigentlich, also es ist eine Metapher verwendet, eine philosophische, nämlich die Metapher eines Garns oder eines Fadens, die Peirce zum Beispiel hernimmt, um Descartes zu kritisieren. Der sagt, es ist keine Kette von Gliedern, eine philosophische Argumentation, das heißt, es kann eine Kette von Gliedern sein, aber es ist kein Methodenideal für die Philosophie, die Peirce vertritt. Und auch Wittgenstein verwendet die Idee eines Garns, eines Fadens in seinen philosophischen Untersuchungen. Also man hätte sagen können, der eine verwendet gerade mal das amerikanische Wort, der andere das englische Wort und vielleicht, wenn Wittgenstein Peirce gelesen hätte, hätte sich dadurch inspirieren lassen können. Aber nach genauerer Überprüfung war auch das nicht haltbar, ganz einfach, weil die Texte für Wittgenstein nicht zugänglich waren, wo Peirce diese Metapher verwendet. Und wie ich dann eben in meiner Arbeit auch näher darlege, sind die Kontexte so unterschiedlich, dass man von der Descartes-Kritik von Peirce und der ganzen Philosophie, die bei Peirce hinten dran hängt, die ganze Vorstellung davon, dass zum Beispiel die Wahrheit das Ergebnis von vielen Forschern, von vielen Philosophen ist, die zusammenarbeiten oder die an einem Strang ziehen praktisch oder in eine bestimmte Richtung forschen, dass die sehr unterschiedlich ist von dem, was Wittgenstein unter Philosophie versteht. Und da wäre schon allein auch das halt deshalb eine gewisse, zumindest eine Skepsis angesagt, wenn man sagt, der eine hat es vom anderen und übernimmt dann nur dieses kleine Detail, nur diese kleine Metapher.
Es ist ja so, dass sich Wittgenstein und Peirce eigentlich auch einer verschiedenen Sprache bedienen. Also die Art, wie sie schreiben, ist doch irgendwie deutlich verschieden. Meinst du, dass man unter Umständen, dass die Bezugnahme von Wittgenstein auf Peirce auch, wäre sie vorhanden gewesen, daran merken könnte, dass der Sprachduktus sich bei Wittgenstein bei der Formulierung gewisser Sätze ändert? Oder würdest du sagen, das ist nicht so, weil Wittgenstein das ja sowieso nie macht, dass er den Sprachduktus von jemandem anderen, auf den er sich bezieht, übernimmt?
Das wäre jetzt interessant. Ja. Also ich habe darüber gar noch nicht so genau nachgedacht. Ich meine, was wir wissen ist, dass zum Beispiel Wittgenstein sehr viel William James gelesen hat.
Genau. Und an den Stellen könnte man dann nachschauen, wie das da ist.
Aber genau, und ich kann eigentlich nicht feststellen, also anhand der Stellen, die ich jetzt von William James aus den Varieties of Religious Experience kenne zum Beispiel, dass da Wittgenstein irgendwelche Formulierungen oder Floskeln oder seinen Satzaufbau irgendwie übernehmen würde, obwohl da ja garantiert eine Inspirationsquelle da war und er das Buch die ganze Zeit in seinem Nachtkastel praktisch gehabt hat in Cambridge. Also
auch bei Moore ist es eigentlich zum Beispiel nicht so, wo Wittgenstein sich ja sehr viel immer genau, wieder auf Sätze von ihm bezieht, aber man hat nicht das Gefühl, dass er das in der Terminologie oder in der Sprechweise wirklich viel übernimmt von Moore. Höchstens einzelne Beispielsituationen oder sowas, die er übernimmt, aber nicht.
Was aber wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass Wittgenstein eine ganz andere Schreibweise hat. Einfach deshalb, weil er eben kleine Argumente, Argumentstrukturen herauslöst aus einem Zusammenhang und die genau zu beleuchten versucht von verschiedenen Blickwinkeln auch. Und diese Hefte, in die Wittgenstein seine Ideen und Vorstellungen und Überlegungen eingetragen hat, also die Art und Weise, wie die philosophischen Untersuchungen entstanden sind, dieses Ausschneiden von kurzen Textpassagen, das Neumontieren, das ist einfach sehr anders als zum Beispiel jetzt eben Moores Art und Weise, sich hinzusetzen und einen ganzen langen Aufsatz oder einen Vortrag mit stringenter Argumentation von A nach B niederzuschreiben.
Ja, ich glaube, machen wir nochmal eine Pause.
Thank you.
Schauen wir uns jetzt einfach mal zwei solche Stellen an, wo man den Verdacht haben könnte, Peirce und Wittgenstein meinen dasselbe oder haben einen ähnlichen Gedankengang oder Wittgenstein könnte etwas von Peirce übernommen haben. Ich lese vielleicht einmal die Stelle von Wittgenstein vor und liest dann du die Stelle von Peirce vor oder umgekehrt. Mhm, ja. Machen wir so. Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benutzung des Wortes Bedeutung, wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benutzung, dieses Wort so erklären. Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Und die Bedeutung eines Namens erklärt man manchmal dadurch, dass man auf seinen Träger zeigt. Das ist aus den philosophischen Untersuchungen, Paragraph 43.
Ja, das ist deshalb eine wichtige Stelle, weil man an dieser Stelle oft diese Gebrauchstheorie Wittgensteins festzumachen versucht. Eine Theorie, von der schon Hilary Putnam gesagt hat, dass die nicht haltbar ist. Aber ich möchte jetzt einfach gleich danach die Peirce-Stelle vorlesen. Die Peirce-Stelle ist ebenfalls eine ganz wichtige, es ist die pragmatische Maxime. Und im Jahr 1907 gibt es eine relativ leicht fassbare, unter Anführungszeichen, Formulierung der pragmatischen Maxime, denn Peirce hat sein Leben lang immer wieder umformuliert. Der Satz lautet folgendermaßen: In order to ascertain the meaning of an intellectual conception, one should consider what practical consequences might conceivably result by necessity from the truth of that conception. And the sum of these consequences will constitute the entire meaning of the conception. Ich glaube, das ist zunächst einmal davon abgesehen, dass es jetzt ein englisches Zitat ist.
Vielleicht wäre es gut übersetzt, das kurz.
Ja, um die Bedeutung eines intellektuellen Begriffs, also ein intellectual conception oder eines theoretischen Begriffs, festzumachen, sollte man sich anschauen, welche praktischen Konsequenzen unter, also möglicherweise davon resultieren könnten, dass dieser Begriff notwendigerweise wahr ist oder die Folge, welche notwendigen Folgen. Das, man sieht schon, welche Schwierigkeiten ich in der Übersetzung habe, weil der Satzaufbau so ist. Und die Summe der Konsequenzen, also alle Dinge, die man sich vorstellen kann, die daraus folgen könnten, dass man so einen intellektuellen Begriff verwendet, würden dann auch die gesamte Bedeutung dieses Begriffs ausmachen.
Man sieht auch, dass nicht das Englisch das Problem der Sache ist, sondern dass das einfach überhaupt ein sehr anspruchsvolles Zitat ist, wenn man verstehen will, was gemeint sein soll damit.
Genau, es geht die ganze Zeit um also Begriff als Conception, hat sehr viel mit diesem Conceiving, mit dem Vorstellen zu tun. Und im Bereich von Peirce muss man auch sagen, dass das Interessante ist, dass er diese pragmatische Maxime verwendet, einige Jahre vorher in einem Aufsatz, der heißt, wie wir unsere Gedanken klarer werden, wie wir der Bedeutung unserer Gedanken klarer werden, wie wir sie praktisch besser kommunizieren können auch. Es ist da wichtig zu sehen, dass auch Peirce eigentlich, genauso wie Wittgenstein, nicht eine Bedeutungstheorie liefert. Also Peirce sagt zwar in seinem Aufsatz How to Make Our Ideas Clear, dass die pragmatische Maxime uns hilft, herauszufinden, welche möglichen Konsequenzen sich daraus ergeben, dass wir bestimmte Begriffe verwenden. Aber es ist nicht sein logischer Pragmatismus ist nicht eine Methode, mit der man alle Bedeutung aller Zeichen feststellen kann oder aller Wörter. Genauso wie Wittgenstein, der ja auch sagt, nur bei einigen Wörtern klappt das, dass wir diese Methode anwenden, sagt auch Peirce, es geht um theoretische Begriffe, die ich da anschaue. Also insofern wäre schon eine gewisse Parallele da. Aber die Parallele geht halt nur bis zu einem gewissen Punkt und es macht gar keinen Sinn, das auszuklammern, was da an Unterschieden da ist. Weil diese Unterschiede sind die jeweilige Philosophie des Philosophen. Also man würde praktisch sagen, zwei Menschen sagen irgendetwas, da sind Ähnlichkeiten in dem Satz, den sie sagen, oder in der Art und Weise, wie dieser Satz verstanden werden kann. Und damit hätten wir dann, ja, was gesagt eigentlich?
Ja, also es ist ja so, dass wenn man die zwei Stellen miteinander vergleicht, dann hat man bei der Wittgenstein-Stelle vielleicht gleich einmal das Gefühl, man versteht, was gesagt ist, während man bei der Peirce-Stelle eher zuerst stutzig wird und sich denkt, also das muss man sich erst überlegen oder muss man erst verstehen, anfangen, was da überhaupt gemeint sein könnte. Das heißt, bei Peirce liegt, glaube ich, näher, dass einem klar ist, dass man sich das Umfeld anschauen muss, in dem der Satz gesagt ist. Also bei Peirce wird man mehr mit der Nase drauf gestoßen, dass man seine Philosophie verstehen muss, damit man verstehen kann, was der Satz ist. Während bei Wittgenstein die Versuchung etwas größer ist, zu glauben, weil der Satz so einfach gebaut ist und weil er eigentlich eine sehr einfache Sache sagt, also die, in gewissen Fällen zumindest, ist die Bedeutung des Namens sein Gebrauch, das hat man mal das Gefühl, das versteht man irgendwie, was er damit meint. Da ist man in Versuchung eben nicht zu sehen, dass da eine ganze Philosophie dahinter steht und dass der Satz nur in einem bestimmten Rahmen einen Sinn hat. Das ist aber natürlich an ihr Glaube, auch die Wittgensteinsche Stelle kann man nur verstehen in dem Zusammenhang der ganzen Philosophie und im Zusammenhang all der anderen Stellen, wo er was dazu sagt, wie wir Sprache verwenden, was die Bedeutung eines Ausdrucks sein kann, wie das funktionieren kann, auch im Zusammenhang der Entwicklung vom Traktatus zu seiner späteren Philosophie verstehen kann, auf welchen Unterschied er da überhaupt aufmerksam machen will. Die zweite Stelle ist, glaube ich, sozusagen, habe ich eh gesagt, eine, wo man sofort einem klar ist, dass man sich weitere Dinge fragen muss. Zum Beispiel, was du ja angesprochen hast, ist das mit den theoretischen Begriffen. Das ist eine Unterscheidung, die man in dieser Form bei Wittgenstein ja überhaupt nicht findet. Was meint Peirce jetzt damit, wenn er sagt, wir wollen uns da theoretische Begriffe anschauen? Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen oder welchen? Zumindest in welchem Rahmen, in welchem Zusammenhang das zu verstehen ist.
Ja, es gibt da sogar von Peirce selbst ein recht gutes Beispiel, um klarzumachen, dass unter intellektuellem Begriff nicht einfach jedes Wort zu verstehen ist. Er sagt, der religiöse Begriff der Verwandlung in der Messe, also wenn Christen dran glauben, dass sie da jetzt das Blut Christi trinken, dass da eine Verwandlung zwischen Wein zu Blut Christi passiert, ist eine...
Das ist ein schöner Name, Transubstantiation.
Ja, weil ich wollte mich nicht versprechen. dieser religiöse Begriff der Transubstantiation, jetzt habe ich es auch geschafft, ist mit der Methode des Pragmatismus nicht fassbar. Denn auch ein Katholik macht letztlich die praktische Sinneserfahrung, verwässerten Wein zu trinken. Und da ist echt kein Unterschied. Selbst wenn er dran glaubt, dass sich nach der Wandlung jetzt Blut Christi in diesem Becher befindet. Ein intellektueller Begriff funktioniert folglich ganz anders und ist in einem intellektuellen Kontext zu sehen und hat einfach ganz andere Funktionen. Es ist ein Teil eines bestimmten, Wittgenstein würde vielleicht sagen, philosophischen Weltbilds. Ein Baustein.
Du schließt dann deine Diplomarbeit ab, eigentlich genau mit dem, was jetzt noch offen bleibt, auch in unserer Radiosendung zum Ende zu sagen, nämlich mit der Frage, wie ist das jetzt mit Wittgenstein, mit diesem Zitat, mit dem die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch, wie hat man das jetzt zu verstehen, wenn man es sozusagen nicht so verabsolutierend verstehen will, dass es eine Gebrauchstheorie ist, was Wittgenstein hier vorlegt?
Ja, also für Wittgenstein ist es so, dass der Gebrauch nur ein eingeschränktes, sinnvolles Kriterium ist dafür, was jetzt Wörter bedeuten. Man kann nämlich anhand des Gebrauchs erkennen, in welchen Sprachspielen sie sinnvoll Verwendung finden. Also das ist auch die Idee, die Wittgenstein vorbringt in seinen philosophischen Untersuchungen, dass Wörter bis zu einem gewissen Grad wie Werkzeuge funktionieren. Also wirklich innerhalb bestimmter Kontexte Sinn machen und wenn man sie aus den Kontexten rausnimmt, plötzlich ganz eigenartig aussehen. Und der große Vorwurf von Wittgenstein an die Philosophen war, dass Philosophen dazu neigen, Wörter aus ihren Kontexten rauszunehmen, also kontextfrei ihnen neue Bedeutungen zuzuschreiben, die aber dann nicht mehr oder nur mehr sehr, sehr bis zu einem gewissen Grad halt nachvollziehbar sind.
Dazu hätte vielleicht Pörster ein sehr zwiespältiges Verhältnis, oder? Weil einerseits würde er ja wohl sagen, dass es schon sowas gibt wie einen sinnvollen Herausnehmen von Begriffen und extra etablieren. Dem würde Peirce wahrscheinlich in der Tendenz eine bisschen positivere Rolle geben. Andererseits würde natürlich Wittgenstein wahrscheinlich zustimmen, dass da was schief gehen kann, wenn man sozusagen alles das weglässt davon, was eigentlich ein Begriffsumfeld darum herum ist, um einen Begriff, oder?
Ich glaube, gerade bei Peirce kann man sehen, dass ihm das im Laufe seines Philosophierens bewusst geworden ist, also immer mehr bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, Klarheit bei der Begriffsdefinition zu finden. Und es gibt einen wichtigen Aufsatz von ihm, der aus seiner späteren Phase ist, wo er sogar dafür plädiert, dass Philosophen sich die Mühe machen sollten, relativ komplizierte Begriffe selbst zu definieren, so wie Chemiker Begriffe definieren für das, was sie tun, oder halt für bestimmte Elemente neue Namen erfinden. Weil eben dieses Verwenden von immer denselben Wörtern durch die ganze Philosophiegeschichte hindurch dazu verleiten kann, dass man Verbindungen sieht, die eigentlich gar nicht da sind, oder dass man halt jedes Mal, wenn man Körper sagt, zum Beispiel sofort an Spinoza denkt oder so, und damit ganze Brocken von Philosophiegeschichte mit importiert in die Texte, die man schreibt.
Ja, ich glaube, ein Plädoyer für die Klarheit von Begriffen ist ein schöner Schlusspunkt für den Radiosender. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
Danke. Musik.